Dani. Ja. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, krank zu sein. Und zwar genau genommen immer so ein bisschen krank und trotzdem selbstständig. Der Titel der Folge ist Chronisch krank und selbstständig, so sorgst du gut für dich. Und genau genommen habe ich die Folge schon mal aufgenommen, aber mit miserabler Audioqualität. Dann wollte ich sie neu aufnehmen und zack, bam, war 3 Wochen richtig, richtig dolle krank. Und finde, das passt jetzt ja thematisch richtig gut zum Thema der Folge. Ne? Ich habe seit 6 Jahren Long-Covid, das heißt, ich lebe und arbeite mit einer chronischen und unsichtbaren Krankheit. Das hat einen ziemlich großen Einfluss auf meine Selbstständigkeit und bringt sowohl für die Arbeit als auch fürs Leben allgemein einige Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel ist mein Gesundheitszustand stets wechselhaft. Ich kann nicht so planen, wie andere Menschen planen. Jeder kleine Infekt kann mich intensiver treffen als andere Menschen. Ich habe relativ viele Umwelttrigger, nennt man das, glaube ich, die meine Long-Covid-Symptome verschlimmern. So dass die Planbarkeit einfach nicht gegeben ist und das kann auf der einen Seite Angst machen und auf der anderen Seite ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis mit sich bringen. Und das Schöne ist, ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Ich weiß, dass gerade in meiner Community, also die Menschen, die ihr hier zuhört, dass es vielen von euch ähnlich geht. Und ja, nach 6 Jahren so habe ich einen ganzen Koffer an Tools und Ideen und Ressourcen, die mir das Ganze leichter machen. Und jetzt schauen wir heute mal darauf, was es denn für Möglichkeiten gibt, die Arbeit und die Selbstständigkeit so zu gestalten, dass ich sag mal, das allgemeine Stresslevel sinkt, trotz chronischer Krankheit. Und ich habe wie immer ein paar Überthemen mitgebracht und dazu dann passende Fragen, bei denen du dann immer schauen darfst, welche davon für dich passen und die du benutzen kannst, ne, um deine Planung besser auf deinen Körper und deinen Gesundheitszustand abzustimmen, weil wir ja alle sehr, sehr unterschiedlich sind und auch die Krankheiten, die wir alle haben, so ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Deswegen geht es immer darum, guck, was für dich und für dein Leben funktioniert. So, und wir starten mit den Basics. Die Basics sind so, ehrlich gesagt, ein bisschen mein Endgegner. Ich struggle mit den Basics mehr als mit dem Rest. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es euch vielleicht auch so geht. Also wenn du das jetzt hörst und merkst, ja, okay, krass, das fühle ich voll, geht mir ganz genauso, dann schreib mir doch total gerne und teil mal deine Erfahrung mit mir. Weil ich mich dann auch wirklich immer über mich selber ärgere, weil ich mir denke, ey, das sind die Grundlagen. Gerade aber warum strugglest du so mit den Grundlagen? Ich gehe gleich nochmal auf die einzelnen Punkte ein bisschen näher ein, aber die Grundlagen sind, ne, Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge, liebevoller Umgang mit der eigenen Angst und Bedürfnisse, Ernährung, Medikamente, Supplemente, Bewegung und Schlaf habe ich mal so als grobe Überschrift in meinen Notizen aufgeschrieben. Und das klingt an und für sich total logisch und zugänglich und ist selbstverständlich auch wichtig. Meine Herausforderung damit ist einfach immer wieder, die Krankheit ist halt immer da. Na, diese ganzen Sachen, das macht man ja nicht einmal oder zweimal und dann ist man fertig, sondern das mache ich jetzt seit 6 Jahren immer wieder. Und phasenweise funktioniert das super gut oder es funktioniert nicht, aber ich kann trotzdem ganz sanft mit mir sein. Und phasenweise bin ich einfach genervt davon, dass ich das machen muss. Bin ich genervt davon, dass ich mehr Pausen brauche oder dass ich irgendwelche Sachen, auf die ich voll Lust habe, nicht machen kann, weil ich weiß, es ist körperlich für mich zu viel. Ja. Und insofern ist das wirklich mit den Basics und mir so ein ständiges Auf und Ab. Ne? Wir nähern uns an und dann entfernen wir uns wieder und dann nähern wir uns wieder an. Aber lass uns doch vielleicht mal schauen auf das Thema Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge. Da gehört für mich rein, sanft mit mir selbst zu sein. Meine Einladung, die ich hier wirklich auch ganz konkret aussprechen möchte, sei sanft mit dir. Häng die Messlatte ein bisschen tiefer. Lass den Perfektionismus los. Vielleicht auch nur 1 oder 2%, wenn das das ist, was sich gerade machbar anfühlt. Und versuch doch mal, dich nicht ständig zu vergleichen mit anderen Leuten, die vielleicht mehr leisten können oder anders leisten können, sondern dich dann jedes Mal zu bremsen und dir zu sagen, okay, ich kann auch sanft mit mir sein, ich darf auch langsam gehen, ich darf auch in meinem Tempo gehen, ich bin keine langsam Geherin, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, am liebsten möchte ich rennen, aber Entschuldigung, am liebsten möchte ich rennen, aber Körpergrenzen sind Körpergrenzen, ne? Und dann gehört für mich da wirklich auch ganz, ganz klar und konkret dazu, die eigenen Bedürfnisse kennen und auch wissen, welche Ressourcen und Tools mich gut wieder auftanken. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche regelmäßig Zeit nur mit mir, weil ich sonst schnell, wenn ich Zeit mit anderen Menschen verbringe, bin ich schnell überreizt, dann bin ich sehr genervt und das ist dann für alle anstrengend. Ich brauche regelmäßige Mahlzeiten, sonst wird das ebenfalls für alle anderen anstrengend. Ne? Für die Krankheit ganz konkret brauche ich einerseits Sport, aber andererseits eine Art von Sport, ne, die mich nicht zu sehr verausgabt. Und da muss ich wirklich jedes Mal, bei jedem Mal Sport machen, aufs Neue wieder gucken, drauf achten, okay, wo ist die Grenze, wie weit kann ich gehen. Ich brauche zum Beispiel auch gerade im Sommer, Hitze ist einer meiner krassesten Trigger, brauche ich morgens Zeit im Schwimmbad. Wenn es 30 Grad hat draußen, muss ich morgens schwimmen gehen in irgendwie so 22 Grad kaltem Wasser, damit mein Körper einmal runterkühlt und dann komme ich einigermaßen gut durch den Tag. So zum Beispiel. Und wenn ich das weiß, dann kann ich zumindest mal versuchen, mein Leben und meinen Tag so zu gestalten, ne, dass ich meine Bedürfnisse auch gut erfüllen kann. Ich kann mit Menschen darüber sprechen, ich kann dafür einstehen, sagen, hey, ich brauche das, wir müssen das irgendwie umsetzen können. Ich kann mir die passenden Ressourcen suchen, ich habe eine Jahreskarte fürs Freibad, ich habe so eine bunte Sportmischung aus Yin-Yoga für die Tage, wo sonst nicht so viel geht. Joggen und Krafttraining für die Tage, wo ich merke, okay, ja, ich habe mehr Energie. Und damit dann eben im Allgemeinen darauf achten und lernen, gut für dich selber zu sorgen. Das ist, ja, ne, sagt sich immer so leicht. Aber nimmt halt wirklich auch ganz viel Druck raus, der ja wirklich sowohl aus dem Innen, aus dem Selbst heraus, als auch von außen von Menschen, die sich mit so Krankheitsthemen vielleicht nicht so beschäftigt haben bisher, von denen ja wirklich auch gerne Druck und Rückfragen kommt. dann finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, einen liebevollen Umgang mit der eigenen Angst. Und ich bin da wirklich nicht das allerbeste Vorbild, weil ich, ich sag's mal so, mich nervt es manchmal schon, wenn ich zu immer wieder dem gleichen Thema immer wieder Ängste habe, die wiederkommen. Und dann muss ich mich liebevoll um meine Angst kümmern und mir sagen, hey, jetzt dann heute Morgen wohl mal nicht arbeiten, sondern ein bisschen Bewegung und gut auf die Angst achten. Aber gleichzeitig ist halt einfach so, Selbstständigkeit bedeutet immer schon mehr Unsicherheit und mehr Angst als in einer Festanstellung. Und chronische Krankheit bedeutet ebenfalls mehr Angst, als wenn man einen gesunden Körper hat. Beides zusammengenommen, würde ich sagen, multipliziert sich nicht nur, sondern potenziert sich. Haben wir Angst mal 3 oder so, weil natürlich an der verminderten Arbeitsfähigkeit einfach auch, da hängen ja die eigenen Finanzen dran und an den Finanzen hängt dann wieder die Existenzsicherung und dann wird es ganz schnell ganz hässlich. Deswegen versuche ich immer, also auf jeden Fall, es funktioniert auch wirklich ganz gut, keine Vorwürfe und keine Beschämungen, ne, kein, warum hast du jetzt schon wieder, warum hast du nicht, warum musst du immer, schau doch mal die anderen, die können doch alle, ist nicht zielführend. Da ist meine Einladung, einfach darauf zu achten, was deine Gedanken dir erzählen, wie du mit dir selber sprichst, um darauf zu achten. Erstmal das überhaupt zu bemerken und dann im nächsten Schritt die Sprache zu ändern, liebevoller mit dir selber zu sprechen, liebevoller mit deiner Angst umzugehen. Und dir dann im nächsten Schritt Gedanken zu machen, was denn tatsächlich hilft gegen die Angst, weil ja, Vorwürfe und Beschämung ist jetzt nicht so das, was wirklich hilfreich ist, sondern halt eher so ein, okay, es ist ja total verständlich in der Situation, dass da Angst da ist. Das ist was völlig Normales. Das ist vielleicht anstrengend, aber die Angst kommt und geht ja auch immer so in Wellen, wenn wir zumindest, manchmal gibt es einen Auslöser, dann ist sowieso ganz klar, okay, jetzt ist hier irgendwas passiert, keine Ahnung. Irgendeine Rückzahlung, irgendeine Nachzahlung, irgendeine Steuer, irgendwie irgendein Kundengespräch, das nicht so gut gelaufen ist. So, da gibt es ja einiges, was passender Auslöser sein könnte. Dir dann da entsprechend gut zuzureden und auch mal zu überlegen, ob deine Angst denn die Wahrheit spricht oder ob sie dich vielleicht anlügt. Meine Angst lügt mich super gerne an. Meine Angst ist auch so eine, die malt gern Katastrophenszenarien, die ist gerne so, du hast jetzt irgendwie warst nicht genug online und hast nicht genug eigenes Marketing gemacht und deswegen geht jetzt alles den Bach runter und nächsten Monat gibt es deine Selbstständigkeit eigentlich schon gar nicht mehr. So. Das ist so ungefähr das Szenario, das meine Angst mir gerne an die Wand malt, wo ich dann auch sagen kann, okay, Moment, stopp. Ist es nicht vielleicht ein bisschen überzogen? Wo dann einfach so ein kleiner Reality-Check, ne, durchaus hilfreich sein kann. Wo man dann auch sagen kann, okay, das stimmt jetzt schon, dass es schwierig ist, dass jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Krankheitsphase Marketing nicht möglich gewesen, oder super viel Stress und Marketing nicht möglich gewesen. Das ist nicht optimal und gleichzeitig ist es nicht der Weltuntergang. Es ist eine absolut akzeptable und normale Reaktion, da jetzt Angst zu kriegen, weil es natürlich die Unsicherheit erhöht. Und gleichzeitig, ne, dir vielleicht auch zu sagen, okay, aber das, was ich jetzt fühle und das, was halt wahrscheinlich eintritt, das steht nicht in der richtigen Proportion zueinander. Die Angst ist ein bisschen zu groß für das, was hier gerade die reale Situation ist. So, und dann wirklich, also was hilft dir, wenn du Angst hast, ist halt wirklich so ein bisschen ausprobieren. In den allermeisten Fällen hilft mir tatsächlich Bewegung. Das liegt auch unter anderem daran, wenn ich Angst habe, wird mein Kopf sehr laut und turbulent. Und kreativ arbeiten kann ich nicht gut, wenn mein Kopf mir ständig Horrorszenarien schickt und mir ständig sagt, jetzt musst du besonders schnell sein und besonders gut und am besten alles gleichzeitig machen. Das ist einfach kein guter Ratgeber. Dann verzettel ich mich total, ich kann dann auch nicht konzentriert arbeiten und meine Lösung dafür ist dann eigentlich erstmal Laptop zu, vom Schreibtisch aufstehen, Bewegung, ich gehe dann meistens spazieren. Schon auch tatsächlich so 60, 90 Minuten, ich brauche da dann oft relativ lange, um wieder wirklich gut bei mir und in meinem Körper anzukommen. Ich kenne andere Menschen, die arbeiten mit Atemübungen, hängt. Das ist, glaube ich, eine Typsache. Und bei manchen Sachen hilft es mir zum Beispiel, wenn ich das mit anderen Menschen durchsprechen kann. Entweder um mir Feedback abzuholen oder einfach auch nur mal, um zu sagen, boah, ey, ich bin total gestresst. Ich möchte das gerne einmal aussprechen und bei dir lassen. Ich will gar nichts dazu hören, außer, boah, klingt anstrengend, tut mir leid. Ich will damit einfach nicht alleine sein. Ne? Ist was völlig Legitimes. Da gibt es ja auch viele wunderbare Mentoring- und Mastermind-Angebote, so in kleineren Gruppen, die wirklich ganz, ganz super dafür geeignet sind. Also ist dann allgemein Selbstständigkeit, ne? Die haben meistens nicht so Fokus auf chronische Krankheit. Das macht es dann immer ein bisschen schwierig, weil man da auch viele Leute hat, die das halt nicht so nachfühlen können. Aber ich finde, das ist halt so ein bisschen auch die Magie von Gruppenangeboten, dass man halt da reingehen kann, sagen kann, ey Leute, ich struggle gerade so heftig mit Thema XYZ. Und meistens gibt es dann auch Leute, denen es halt ganz genau so geht. Also wir haben jetzt als Beispiele Bewegung, Atmen, Gemeinschaft. Ich mache mir gerne heiße Schokolade mit Sahne. Tatsächlich in solchen Situationen, wenn ich mich selber ein bisschen trösten möchte. Ich kenne andere Menschen, die haben andere Comfort Foods, sag ich mal, die dann helfen. Also wo sie sagen, ja, das mache ich dann halt, wenn es mir so geht, dann hole ich mir eine Kuscheldecke, mache mir ein bisschen Musik an und esse mein Lieblingsessen. Genau, beim Großen und Ganzen halt dich einmal aus der Situation rausnehmen, dich einmal gut um deine Angst kümmern, ohne dich dabei selbst fertig zu machen. So, und ein bisschen experimentieren, was hilft es da wirklich von Person zu Person und auch von Situation zu Situation unterschiedlich. Na so, und dann haben wir als dritten Punkt, ach meine liebsten Sachen tatsächlich, das sind wirklich, ich hasse das, das sind die absoluten Grundlagen und ich finde, das ist wirklich nicht leicht, die Sache mit den regelmäßigen Mahlzeiten und der ausgewogenen Ernährung und die Supplemente regelmäßig. Ich habe meine Supplemente heute Morgen schon wieder vergessen. Also Supplemente regelmäßig nehmen, regelmäßig Bewegung, ausreichend Schlaf, sind selbstverständlich keine Allheilmittel, wissen wir alle, aber es ist halt so die Grundlage von, ich hasse das so sehr, dass, dass man das dann auch wirklich regelmäßig machen muss und also ich merke dann schnell, wenn ich das mal eine Woche lang schleifen lasse, wie so mein Gesamtzustand ein bisschen abnimmt und ich bin nicht so super gut da drin, Dinge konsistent über einen längeren Zeitraum zu machen und zu beibehalten. Aber es sind halt leider super wichtige Ansatzpunkte, ne? Und was da funktioniert, ist tatsächlich auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. All comes back to dich selber gut kennen und wissen, was dir gut tut und dann dafür einstehen, dass du das bekommen kannst und dich abgrenzen und selber gut für dich sorgen. Klingt immer so einfach, ist aber, finde ich, echt eine Herausforderung. So, na? Und nachdem wir jetzt einmal so die ganz, ganz allgemeinen Grundlagen angesprochen haben, lass mal jetzt mal gucken, okay, und wie gestalte ich denn jetzt meine Arbeit selber? Lass mal da konkret werden, was funktioniert denn da? um für mich selber für mehr Sicherheit zu sorgen und insgesamt mein Risiko zu minimieren. Und das fängt für mich an bei klarer Kommunikation. Und ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, da hängt immer die Frage dran, spreche ich jetzt mit meinen KundInnen über meine Krankheit oder nicht, wie sehr will ich da ins Detail gehen, wird das unprofessionell, wird das abschreckend, da hängt hoch auch schon wieder viel Angst dran. Und ich möchte da einfach sagen, das ist total individuell, darf natürlich jeder und jede für sich selber entscheiden. Aber ich finde es sinnvoll, sich mit der Frage mal auseinanderzusetzen, ne? Was kommuniziere ich da nach außen und was nicht, damit du es nicht spontan in der Situation heraus entscheiden musst, sondern dafür dich schon so ein gewisses Maß an Klarheit hast. Und selbst wenn du über deine Krankheit nicht mit deinen KundInnen sprechen möchtest, dann kommuniziere ich halt meine Kapazitäten und meine Grenzen ziemlich klar. Also in der E-Mail-Kommunikation bin ich sehr klar, in XYZ kann ich bis Datum so und so erledigen und alles, was drüber rausgeht, nicht. Ich bin auch wirklich proaktiv darin, auf Leute zuzugehen, wenn sich bei mir Veränderungen ergeben. Also, ich gehe da auf die Leute zu und sage, hey, also ich schreibe auch schon die Leute an und sage, hey, ich habe eine heftige Erkältung, sorry, ich muss um eine Woche schieben, ist das okay für dich? Und meiner Erfahrung nach sind die Menschen total verständnisvoll und hilfsbereit. Ich bekomme oft das Feedback, dass sie das super finden, dass ich da so klar und ehrlich bin. Kann dementsprechend tatsächlich nur empfehlen, schnell und proaktiv zu kommunizieren, wie die aktuelle Situation ist und ob sich Veränderungen ergeben haben. So. Und ich mache das eigentlich immer über E-Mail, damit es zentral an einem Ort ist, nachvollziehbar und maximal klar. So. Zusätzlich arbeite ich mit ziemlich krassen zeitlichen Puffer tatsächlich. Ich arbeite seit 3 Jahren schon eigentlich ganz, ganz selten unter voller Auslastung, weil ich merke, das ist für mein Stresslevel überhaupt gar nicht gut, wenn ich zu viele To-Dos auf dem Tisch habe. Und dazu kommt halt, ja, juhu, mein Leben ist wirklich ziemlich unvorhersehbar. Und dann ist es ganz gut und hilfreich, wenn ich da immer einen guten Zeitpuffer habe, um sagen zu können, ja, okay, da habe ich einen halben Tag nicht arbeiten können, da ist dieses und jenes dazwischen gekommen, aber ich habe noch den Puffer, um das abfangen zu können. Das ist natürlich aus finanzieller Sicht ein ziemlich großes Privileg, das so machen zu können. Und gleichzeitig haben wir ja durch unsere Preisgestaltung und unsere Angebotspalette auch Einfluss darauf, ne? Also auf unsere Finanzen. So spreche ich ja nachher auch nochmal detaillierter drüber. Und um da tatsächlich so ein bisschen planen zu können, ist es ganz hilfreich, einfach mal darauf zu gucken, okay, wie häufig hast du Krankheitsschübe, wie gut kennst du deine Trigger. Das eine ist wahrscheinlich leichter zu tracken, sage ich jetzt mal, als das andere. Ne? Also wie gut kennst du deine Trigger, das ist, finde ich, den Begriff Symptom-Tagebuch, weil mir schon so viele medizinische Angestellte in irgendeiner Form gesagt haben, ich soll jetzt doch mal hier Symptome tracken und da Symptome tracken. Aber es ist halt tatsächlich so, dass es hilfreich ist, dabei zu merken, ah ja, okay, dieses oder jenes Lebensmittel, die Temperatur, bei mir ist der Luftdruck, wenn der Luftdruck fällt, habe ich sofort Atemnot. Da halt mal für einen gewissen Zeitraum drauf zu achten, okay, auf welche Umwelteinflüsse reagiere ich denn wie, weil natürlich kann man da nicht alles steuern, aber manche Sachen halt schon, ne? Wenn ich nächsten Tag im Kundengespräch habe, ich habe vielleicht am Abend vorher keinen Sushi, weil, wo Boa Fisch und ich nicht so die allerbesten Freunde sind, ich kriege immer Kopfweh von. Krankheitsschübe, ja, ist natürlich ein bisschen abhängig von der Krankheit, die du hast. Ich kann halt bei mir ziemlich sicher sagen, okay, im Winter nehme ich alle Kindergarteninfekte mit, da muss ich echt gucken, wie ich das mache, weil ich da wirklich längere Phasen habe, wo ich einfach von einer Erkältung in die nächste rutsche. Da muss ich eben meine Angebote anders planen, als ich es im Frühjahr und im Herbst mache. Und dann habe ich bei mir zum Beispiel den Sommer, die richtig heißen Tage sind auch super, super schwierig. Kann man dann sagen, ja okay, habe ich den Wetter nicht im Auge, muss ich dann halt so ein bisschen darum herum planen. Und das heißt halt im Endeffekt, na, wenn du da einigermaßen klar bist, okay, was löst bei mir einen Krankheitsschub aus und welche Umwelteinflüsse triggern mich, dann kannst du halt besser planen dein Leben. Das hilft nicht, kann auch schnell ins Gegenteil kippen, aber ja, trägt halt dazu bei, ne, dass du deine Arbeitszeiten und deine Aufgabenverteilung so gestalten kannst, dass sie gut zu dir und deinem Leben passen. Also du weißt dann halt einfach mit der Zeit, ne, wie viel Leerlauf musst du einplanen, damit du trotzdem mit allen Sachen fertig wirst. Das ist ein bisschen, es ist ein Erfahrungswert, das heißt, es hat viel mit Ausprobieren zu tun. Es ist ja auch nicht so, dass chronische Krankheiten linear verlaufen würden. Also ist das auch was wir immer mal wieder aufs Neue anpassen dürfen. Dabei dann wieder und weiterhin sanft mit uns selbst sein dürfen, ne, und auch flexibel bleiben dürfen. Aber ich finde im Großen und Ganzen, wenn man das halt mal, ich sag mal, ein halbes Jahr gemacht hat, dann, also da waren dann bei mir einigermaßen die Erfahrungswerte da, um sagen zu müssen, ja okay, so und so viel Prozent Puffer on top brauche ich einfach, damit ich flexibel reagieren kann, wenn mein Leben sich mal wieder maximal unflexibel zeigt. Und wenn das nicht hinhaut, dann gibt es natürlich die Aufgaben an der eigenen Selbstständigkeit, also keine Kundenprojekte, sondern sowas wie das eigene Marketing oder Weiterbildungen oder administrative To-Dos, die man halt oft auch mal für einen gewissen Zeitraum pausieren kann. Das ist selbstverständlich nicht optimal, das ist auch selbstverständlich keine langfristige Lösung und gleichzeitig ist es halt möglich und machbar und oft auch notwendig. So. Also da dürfen wir einfach kreativ und flexibel reagieren und unsere Aufgaben, so gut es geht, einfach an unsere Tagesform anpassen und auch sanft darauf reagieren, wenn wir Pläne immer mal wieder umschmeißen müssen oder wir vielleicht mit unseren eigentlichen To-Dos an unserer Selbstständigkeit nicht so vorankommen, wie wir uns das wünschen würden, weil die immer mal wieder hinten runterfallen. Was ich tatsächlich auch noch mache und was ich auch wirklich immer empfehle, ist zum einen mal zu gucken, welche deiner Aufgaben du auch asynchron erledigen kannst und dann ganz stark auf eine gute Mischung an Dienstleistungen zu achten. Das heißt konkret, viele von uns kennen in der Selbstständigkeit klassische Dienstleistungen, die eine Präsenz erfordern und die kann man aber oft auch umstellen, so dass du zeitlich versetzt arbeiten kannst. Also, dass es anstatt regelmäßigen 1:1 oder Gruppencalls Telegram-Support gibt. Oder dass es manche Angebote von dir als Selbstlernangebote gibt. Klar, da gehört auch immer ein bisschen ausprobieren mit dazu, was die eigene Zielgruppe so annimmt. Und gleichzeitig ist es halt aber so, dass diese Präsenz, dieses ständig liefern müssen und oft auch in hoher Kapazität liefern müssen, das ist, was so kräftezehrend ist. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr im Sommer habe ich mir überlegt, okay, was mache ich denn jetzt mit meinen Angeboten im Winter, wenn ich jetzt wieder so einen krassen Infektwinter habe und ich einfach merke, meine Kapazität ist niedrig insgesamt und auch meine Möglichkeit präsent für 1:1 Calls da zu sein oder Gruppencalls da zu sein. Es ist einfach schwierig, weil einfach nicht klar ist. Also es ist einfach nicht planbar, dass man sagen kann, ja okay, so alle 2 Wochen macht man Termin X, sondern ja, man muss halt gucken, was das Leben möglich macht. Ne? Und dann habe ich halt wirklich radikal aussortiert, zum einen bei den Angeboten und zum anderen bei, okay, wie strukturiere ich die jetzt? Und habe viel Telegram-Support dazu genommen, weil der eben asynchron ist, weil da eine Person was schreiben kann und ich nicht sofort antworten muss, sondern zu einem Zeitpunkt antworten kann, der für mich gut ist und auch nicht am Laptop sitzen muss und auch nicht angezogen sein muss und auch nicht gekämpft sein muss, sondern ich kann da was tippen oder also am Handy was tippen oder ich kann eine Sprachnachricht schicken, während ich hustend auf dem Sofa liege, sag ich jetzt mal. Und verschiedene Selbstlernangebote, Minikurse, Bundles, Workbooks. Also das finde ich ja sehr, sehr spannend tatsächlich an der Entwicklung der letzten, ich sag mal, 2 Jahre, dass da ganz, ganz neue Ideen, die ich einfach auch auf dem Markt gesehen habe. Ich finde das natürlich sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Menschen, auch Menschen, die ich kenne, da jetzt gerade ausprobieren, welche Angebote denn für sie gut funktionieren. Und das ist halt wirklich einfach auch eine Einladung an dich, einfach mal ein bisschen rum zu experimentieren, was denn funktioniert an zeitlich versetzten Angeboten, was denn da für dich funktioniert. So, und dann ist es natürlich auch so bei den Dienstleistungen, dass man da differenzieren darf. Es gibt manche Dienstleistungen, die brauchen bei mir sehr, sehr viel von meiner Kapazität und andere, die kann ich auch machen, wenn ich echt ein bisschen angeschlagen bin. Also ich habe zum Beispiel viele meiner Ich schreibe Texte Angebote einfach rausgeschmissen, weil ich liebe das unendlich und es ist so anstrengend. Ich brauche da immer eine relativ lange Erholungsphase, weil es so viel geistige Energie frisst. Und das kann ich halt, also um einen guten Text schreiben zu können, muss ich halt auch gesund und fit sein. Und das ja, kann ich zu manchen Jahreszeiten garantieren und zu anderen Jahreszeiten nicht so, ne? Und dann muss ich halt abwägen, okay, was ist mir da gerade wichtiger. Ich kann zum Beispiel im Vergleich dazu, wenn ich eine Keyword-Recherche mache, Keyword-Recherche geht wirklich immer. Keyword-Recherche kann ich das Brainstorming und die Vorarbeit wieder auch auf dem Sofa machen, am Handy machen, weil es ist viel, viel Brainstorming, viel sich Notizen machen, viel sich in eine Zielgruppe reinversetzen. Es ist einfach ganz anders von der Hirnleistung, wie einen Text zu schreiben. Und dann habe ich halt meine komplette Angebotspalette einmal überarbeitet und habe mir alles angeguckt, habe geguckt, okay, was braucht wie viel Kapazität, was kann ich machen, wenn ich krank bin, wofür muss ich wirklich fit sein, wofür brauche ich Calls, wofür kann ich asynchron arbeiten, habe das komplett einmal echt radikal umgestellt und habe das Gefühl, okay, ja, dafür bin ich jetzt aber damit ganz gut aufgestellt. Muss jetzt mal nochmal testen, wie das sich so, ja, wie es dann zur Realität passt im nächsten Winter, sage ich jetzt mal. Aber habe schon das Gefühl, ja, okay, da kann man echt viel beeinflussen. wenn man sich da einfach mal traut, ein bisschen rum zu experimentieren, zu schauen, okay, was möchte ich denn da verändern und was befreit mir da Kapazitäten. Darüber gesprochen, welche Marketingaktivitäten man auch weglassen kann. Das macht natürlich aber auch Sinn, darauf zu gucken, okay, wie sieht denn dein Marketing-Mix generell aus? Also auf welchen Plattformen machst du wie Marketing? Na, wir haben ja mal ganz grundlegend gesprochen, haben wir Longform-Content und Shortform-Content, also Longform-Content sind so Sachen wie Blogposts, Podcast-Folgen oder YouTube-Videos, also Formate, bei denen lange Inhalte produziert werden. Und Shortform-Content ist so das klassische, was wir auf Social Media sehen, Instagram, TikTok, YouTube Shorts und naja, LinkedIn ist so ein bisschen so ein Zwischending, sag ich jetzt mal. Und dadurch, wie du dir deine Marketingkanäle zusammenstellst, wie dein Marketingmix aussieht, kannst du deine Sichtbarkeit beeinflussen und auch beeinflussen, wie oft du online sein musst. Also das, was ich sehe, völlig unabhängig davon, ob die Menschen eine chronische Krankheit haben oder nicht, beim Thema Marketing entsteht ganz, ganz viel Druck. Dadurch, dass unser Marketing ja von einer konsistenten Sichtbarkeit lebt. Das heißt, wir sollen in regelmäßigen Abständen neue Inhalte produzieren und veröffentlichen. Und dann ist viele diese Konsistenz eine Herausforderung. Und auch die Häufigkeit, also das ist einer der Hauptunterschiede, sage ich, zwischen Longform und Shortform Content, dass man bei Longform-Formaten, da baut sich die Sichtbarkeit eben langsamer und nachhaltiger auf. Da geht so eine Sichtbarkeitskurve, sage ich mal, relativ langsam nach oben. Und dann fängt die an, wenn man einen neuen Post veröffentlicht, sich so langsam wellenförmig eben nach oben. Das ist Shortform-Content, da sind diese Wellenbewegungen einfach stärker ausgeprägt. Da geht auch insgesamt die Tendenz der Welle, der Sichtbarkeitswelle so nach oben. Aber die einzelnen Ausschläge von den einzelnen Posts, die sind höher und kürzer als bei Longform-Content. Das heißt, da braucht man einfach insgesamt eine höhere Häufigkeit an Posts. Und hat auch eine höhere Interaktionsrate, sage ich jetzt mal, weil bei Podcast-Folgen und Blogposts Kommentare doch eher selten sind, während man eben auf Social Media einfach an eine höhere Interaktion gebunden ist, um da Sichtbarkeit und Nähe entstehen zu lassen. So, also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Druck entsteht einerseits durch die Konsistenz, ne, den Gedanken, okay, ich muss jetzt regelmäßig hier sichtbar sein, sonst funktioniert das nicht. Und dann auch durch die Häufigkeit an Posts, also die Häufigkeit der Inhalte, die ich erstellen und veröffentlichen muss. So. Und da stellt sich jetzt einfach so ein bisschen die allgemeine Frage. Na, auf wie vielen Kanälen will ich sichtbar sein und wie will ich das so prozentual verteilen? Und was bedeutet das für mein Posting-Schedule? Und kann ich das mit meiner Krankheit so aufrechterhalten? Und auch, wenn ich mal eine schlechtere Phase habe, wie schnell und wie tief geht es dann mit der Sichtbarkeit wieder nach unten? Zum Beispiel, wenn du eben eine gut aufgestellte Unternehmenswebseite hast mit einem suchmaschinenoptimierten Blog und suchmaschinenoptimierten Landingpages, dann hast du am Anfang eine relativ lange Zeitspanne, in der eben du wenig Klicks auf deine Webseite bekommst. Und wenn das aber mal etabliert ist, dann hast du eben konstante Zugriffszahlen, die über Monate hinweg gar nicht so dolle schwanken und wo du es dir einfach auch mal erlauben kannst, 2 Monate nichts zu machen, ohne dass deine Zahlen wirklich groß einbrechen. Was natürlich eine krasse Entspannung reinbringt, ne? Einfach allein schon dieses Wissen zu haben, okay, cool, wenn ich jetzt 2 Monate gar kein Marketing mache, dann passiert mir und meiner Sichtbarkeit und meiner Selbstständigkeit trotzdem nichts Schlimmes. So, ne? Das ist einfach ein Marketingkanal, der so eine Phase von, boah, ich mach mal gar nichts, ziemlich gut wegpuffern kann. Während das bei Social Media eben so ist, jetzt sind jetzt Tendenzen, ne? Und ich weiß, man liest da online auch immer wieder welche Studien dazu, die sind teilweise tatsächlich veraltet. Also auch die Social Media Trends, die neueren Trends, völlig falsches Wort, die neueren Daten, die wir dazu haben, zeigen auch, dass da eine Tendenz geht zu einer längeren Sichtbarkeit. Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal gehört, dass irgendwie ein Social Media Post für so und so viele Stunden sichtbar ist. Das ist inzwischen anders. Und gleichzeitig ist es aber doch so, dass es eben Menschen, die bei ihrer Sichtbarkeit hauptsächlich oder ausschließlich auf Social Media setzen, dass die eben berichten, wenn sie Phasen haben, wo sie kein Marketing machen können, dass sie das umsatztechnisch merken. Und dass sie das in ihren Anfragen merken. So, und dann ist so ein bisschen die Frage, wie willst du dich da aufstellen, so dass es dir, also dass es einerseits zu deinen Kapazitäten passt und andererseits so, dass es dir aber einfach auch weiterhin noch Spaß macht, weil ich finde, das ist auch wirklich ultimativ wichtig, das sollten wir nicht außer Acht lassen, dass, na gut, das Marketing lebt von Konsistenz, wir müssen es regelmäßig machen, wir machen nur dann Sachen regelmäßig, wenn wir uns Spaß machen. So, und dann muss man da halt ein bisschen abwägen zwischen, ja, würde mir sehr viel bringen für meine Sichtbarkeit und meine Krankheitsphasen, wenn ich mich vom Marketing her so und so aufstelle, aber, weiß nicht, lange Texte machen mir überhaupt gar keinen Spaß oder ich finde meine eigene Stimme schrecklich, kann mir Podcast überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, dann wären das 2 Gründe für, okay, diese Long-Content-Formate sind halt raus. Hm. Genau, aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Stellschraube und ein super guter Ansatzpunkt, um nochmal zu schauen, okay, wie kann ich denn da Entspannung reinbringen? So, und dann möchte ich zum Schluss noch einmal über Geld und finanzielle Puffer sprechen, ein bisschen auf der Vollständigkeit halber. Und gleichzeitig bin ich mir natürlich darüber bewusst, dass das ein schwieriges Thema ist und dass die Möglichkeit, Geld zu sparen und sich einen finanziellen Puffer aufzubauen, auch immer ziemlich viel mit Privilegien zu tun hat und dass gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen oft nur in Teilzeit arbeiten können oder höhere Ausgaben haben, einfach durch höhere Gesundheitskosten. Viele Medikamente, Behandlungen, Supplemente werden ja von der Krankenkasse gar nicht gezahlt. Da fallen einfach Kosten an, die bei anderen Menschen nicht anfallen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das im Kopf behalten, wenn wir über das Thema Finanzen sprechen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass Geld haben Sicherheit gibt und uns Bequemlichkeit und Entspannung im Endeffekt kaufen kann, weil wir dann Alltagsaufgaben auslagern können, weil wir Takeaway bestellen können. Ja, also Takeaway ist jetzt tatsächlich mal spontan mein einziges Beispiel, das mir einfällt, aber es ist hier in unserer Familie tatsächlich ein häufiges Beispiel, sag ich mal. Und ich denke, zum einen mal natürlich, dass es für uns alle, egal ob mit oder ohne Erkrankung, dass es für uns alle sinnvoll ist, uns mit unseren Finanzen auseinanderzusetzen, unsere Finanzen gut zu kennen und gut befreundet zu sein mit unseren eigenen Finanzen. Und ich denke aber hier in dem speziellen Fall ist es einfach nochmal besonders wichtig. Also auch einfach in der Selbstständigkeit ist es einfach ein absolut zentrales Thema. Ich werde da nicht super doll ins Detail gehen, das ist nicht mein Fokusthema. Aber wichtig ist, hier auch wieder sanft mit dir selber sein, Minischritte festzulegen. Und auch dann sanft mit dir selber zu sein, ne, wenn, beziehungsweise ich muss eigentlich vielleicht nochmal woanders anfangen. Finanzbasics einfach, ne, Fixkosten kennen, wissen, wann deine jährlichen Buchungen abgehen, von welchem Konto, dass du entweder Rückstellungen machen kannst für die jährlichen Abbuchungen oder halt zumindest sicher gehen kannst, dass das Konto zu dem Zeitpunkt ausreichend gedeckt ist. So, wir haben super viele Neobanken mit Mehrkontensystem, mit niedrigen Kontoführungsgebühren oder gratis. Das bietet sich super an, um digital mit einem Mehrkontensystem einfach zu arbeiten, mit Budgets zu arbeiten, zu sagen, okay, ich spare für Notgroschen, ich spare für Anschaffungen, für Urlaub oder für Buchungen, die eben einmal im Jahr abgehen, Kfz-Steuer, Nebenkosten, Nachzahlungen, so Geschichten. Genau, das einfach mal allgemein. Ich sag mal, Privatpersonen zu Privatpersonenfinanzen und in der Selbstständigkeit, gerade mit chronischer Krankheit, einfach super wichtig, den Stundensatz solide zu kalkulieren, Produktpreise solide zu kalkulieren, wenn du Gruppenangebote oder derartiges hast, auch da gut durchzukalkulieren und halt Einnahmen sind nicht gleich Gewinn. Also ne, dir darüber im Klaren sein, okay, was kommt rein an Cashflow, was geht raus an Ausgaben, auch im Beruf auf. Es hat 10 Millionen Prozent, das ist viel zu heiß, um es hier anzusprechen. Also einmal privat natürlich und dann aber auch beruflich zu wissen, okay, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, was muss ich an Steuerrückstellungen machen, also sowohl Umsatzsteuer als auch Lohnsteuer kann man beides berechnen, also ja auch die Lohnsteuerrückstellungen kannst du grob geschätzt berechnen, dass du da halt keine bösen Überraschungen erlebst und dann wirklich, und ich sag das so deutlich, weil ich es auch einfach so oft erlebe, den Stundensatz, das vielleicht einfach mal googeln. Da gibt es 2, 3 wirklich gute Blogposts zu. Also den Stundensatz halt so zu berechnen, dass du davon auch Steuerrückstellungen machen kannst, dass dein Urlaub eingepreist ist, dass Krankheitstage eingepreist sind, ne, grob hochrechnen aufs Jahr, wie viele Krankheitstage fallen an, für wie viele willst du dich kompensieren lassen, für alle, für einen Teil davon, also ne, chronische Krankheit ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, okay, wie möchte ich das handhaben und da wirklich zu rechnen, zu tracken, nochmal neu zu rechnen und anständige Preise anzusetzen im Endeffekt. Ich würde noch mit reingeben, als Buchempfehlung, das Buch Profit First. Das im Endeffekt, das ist ein amerikanisches Buch, das heißt, es sind immer viele Ausschmückungen dabei, sag ich jetzt mal. Aber es ist ein relativ simples System tatsächlich für die Selbstständigkeit. Da wird einfach nochmal beschrieben, wie man mit Budget, also indem man Budgets nutzt, für verschiedene Ausgabenkategorien, wie man so die Ausgaben innerhalb der Selbstständigkeit steuern kann und auch sicherstellen kann, dass man nicht überproportional viel Geld zum Beispiel für Weiterbildungen ausgibt oder für Werbung, sondern dass sich die verschiedenen Ausgabenkategorien grob die Waage halten. Und da wird im Endeffekt einfach auch nochmal empfohlen, jeden Monat 5-10% vom eigenen Cashflow zu sparen, um so eben einen finanziellen Puffer aufzubauen. Und das ist dann im Endeffekt auch wieder was, wo jeder und jede selbst rechnen darf. Okay, 5-10% komme ich damit hin? Also im Sinne von, wie sehen meine Einnahmen gerade aus? Wie müssten die aussehen, dass es klappt? Was kann ich anpassen? So, und ganz allgemein gesprochen ist die Empfehlung, was Notgroschen, also jederzeit verfügbar gespartes Geld angeht, dass das 3-6 Monatsgehälter betragen sollte, je nach dem eigenen Sicherheitsbedürfnis. Und in der Selbstständigkeit ist dann halt im Endeffekt wichtig zu rechnen, nicht nur was in die privaten Fixkosten, die ja durch die Notgroschen gedeckt werden müssen, sondern was die beruflichen Fixkosten sind, die kommen noch dazu, weil die Selbstständigkeit ja in einem längeren Krankheitsfall einfach weiterläuft. Also die Ausgaben laufen ja nicht weiter, weil sie ja dein Unternehmen nicht schließt. Das heißt, die Ausgaben müssen halt weiter gedeckt bleiben. Ja, genau. Und ansonsten ist das eben meistens eine Sache von Minischritten und konstruktiv. Und nicht frustriert mit Rückschlägen umgehen, würde ich jetzt mal sagen. Genau. So, und damit haben wir jetzt wirklich einmal einen relativ großen und auch sehr langen Rundumschlag gemacht, ne, über Arbeit und Selbstständigkeit mit chronischer Erkrankung. Und ihr startet bei so ganz allgemeinen Sachen wie Ressourcenaufbau und Grenzen setzen und dann über sehr, sehr konkrete Tipps zum Aufbau deiner Dienstleistungspalette, deiner Preisgestaltung, asynchronem Arbeiten, zeitlichen Puffer, klarer Kommunikation. Und damit sind wir für heute durch. Ich bin ganz, ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, wenn ihr Fragen habt. Wünsche oder Feedback, dann schreibt mir so gerne eine E-Mail, zum Beispiel an hallo@katharinakoppert.de, der Name in einem Wort geschrieben, oder ihr schreibt mir